Hallo und willkommen zu den Transfer-Talks Politik jugendgerecht gestalten. Ich bin Katrin Rönicke und wir beschäftigen uns in den kommenden Podcast-Folgen mit jugendgerechter Politik. Das kann sein Mobilität, Gesundheit, Wohnen, Bildung, Klima, Digitales und Sicherheit. Alles Politikfelder, die Jugendliche anders betreffen. Junge Menschen brauchen darum in diesen Bereichen eine Stimme. Und das ist leider was, was in der Tagespolitik, die meistens von etwas älteren Menschen bestimmt wird und die auch oft nur für die nächsten 4 Jahre plant, viel zu oft untergeht. Die Arbeitsstelle Eigenständige Jugendpolitik setzt sich deswegen für eine jugendgerechte Politik ein und erarbeitet gemeinsam mit ExpertInnen von unterschiedlichen Politikfeldern Impulse für die Lebensphase Jugend. Wir knüpfen hier an die Denkwerkstatt zur jugendgerechten Finanzpolitik und kommen jetzt auch im Podcast Transfer Talks mit einigen jugend- und finanzpolitischen ExpertInnen ins Gespräch und wollen hierbei das Thema vertiefen. Und genau, unser heutiges Thema ist jugendgerechte Finanzpolitik. Das klingt vielleicht auf den ersten Blick nicht so aufregend, aber ich verspreche euch, unser heutiger Gast wird das ganze Thema mit Leben füllen. Und dieser Gast ist Holger Bär vom Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft, kurz FÖS. Hallo Holger.
Hallo Katrin.
Holger, du bist Teamleiter öffentliche Finanzen beim FÖS, hast einen Master in Politik- und Verwaltungswissenschaften und bist seit 2019 beim FÖS, warst davor unter anderem in der wissenschaftlichen Politikberatung an der Freien Universität in Berlin, in der Wissenschaftskommunikation und auch in der Bildungsarbeit zu politischer Beteiligung vor Ort aktiv. Also genau unser Thema hier. Du hast nämlich Jugendbeteiligung in Form von Jugendparlamenten in Deutschland gemacht. Erzähl mal ganz kurz, was sind nochmal Jugendparlamente für alle, die es nicht kennen?
Ja, ich glaube, das ist so ein sehr schönes Einstiegsformat, wo man als Jugendliche lernen kann, wie funktioniert denn meine Kommune vor Ort? Wie werden denn Beschlüsse getroffen, ob jetzt, das klassische Beispiel ist, glaube ich, immer, ob das Schwimmbad vor Ort finanziert werden kann oder ob Parkgebühren gesenkt oder erhöht werden sollen oder wie der neue Skatepark finanziert werden kann. Das sind so Themen, wo man sich zum ersten Mal als junge Person mit der Frage auseinandersetzen kann, wie funktioniert denn Politik vor meiner Haustür? Wie funktionieren diese Prozesse? Warum ist das so alles so langwierig? Warum ist das so kompliziert? Warum dauert das so ewig? Und wie lange muss ich noch drauf warten? Man bekommt zumindest so ein gewisses Verständnis, warum Dinge kompliziert sind. Und das finde ich wichtig. Man bekommt mal einen Blick auf die Welt aus den Augen von anderen Personen.
Das können
andere politische Überzeugungen sein, eine andere Altersgruppe. Und dann versteht man sehr schnell, dass unsere Interessen und Unterschiede und Präferenzen und solche Sachen sich halt über die Lebenszeit ändern und damit sich ändern, in welchem Stadtviertel man wohnt.
Jetzt, bevor wir loslegen, würde ich auch gerne noch wissen, was das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft ist, was eure Vision ist und was das eigentlich sein soll, eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft?
Ja, das ist eine gute und große Frage. Grundsätzlich, wir sind ein Verein, der 1994 gegründet wurde, also von einer ganz anderen Generation noch als uns, die wir heute das FÖS führen. Und ich habe heute zum Tag ein zugegeben schon etwas älteres FÖS-T-Shirt angezogen, auf dem steht unser alter Slogan drauf: Tax bads, not goods. Besteuere das, von dem du in deiner Gesellschaft weniger haben möchtest. Weniger Umweltverbrauch zum Beispiel. Besteuere Emissionen, damit wir Unternehmen als auch wir als Konsumenten auch Anreize bekommen, effizienter mit Ressourcen umzugehen, weniger umweltschädlich zu leben, weniger Billigflüge durch Europa etc. etc. Das ist so eine Kernidee, die uns in unserer Arbeit antreibt oder ein Thema, mit dem wir uns immer beschäftigen, sind diese Umweltsteuern, nennen wir das in der politischen Debatte. Aber ganz grundsätzlich geht es uns und dem Verein in einem größeren Bild um die Weiterentwicklung der sozialen Marktwirtschaft zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft. Wir wollen Spielregeln einer Marktwirtschaft und Preise, die die ökologische und soziale Wahrheit sagen. Das heißt, insbesondere wenn wir auf Umweltherausforderungen und den Klimawandel insbesondere schauen, dass die Kosten, die wir heute durch den Konsum von fossilen Energien beispielsweise verursachen, den tragen heute dritte Personen, andere Gesellschaften, andere Länder und vor allem künftige Generationen. Wir richten heute den Schaden an, grob vereinfacht, und unsere Kinder- und Enkelgenerationen werden den Großteil dieser Lasten zu tragen haben. Und wir haben das wenig auf dem Schirm. Unser Ziel ist es, mit unserer Arbeit diese Kosten, die wir heute verursachen, transparent zu machen und soweit es geht, über die Steuerpolitik einzupreisen, zu internalisieren, heißt es dann in der Volkswirtschaftler-Sprache. Uns geht es darum, zu schauen, wo gibt es denn Subventionen, Steuervorteile, die wir heute noch gewähren, die wir zum Teil seit Jahrzehnten gewähren, mit denen wir sogar umweltschädliches Wirtschaften fördern. Das Gegenteil von dem, was wir eigentlich wollen. Wir versuchen, Konzepte zu entwickeln, wie man dies reduzieren kann oder wie man solche Subventionen umgestalten kann. Und gerade eben vor dem Hintergrund der Diskussion von rund um das Sondervermögen, um den Klima- und Transformationsfonds, geht es natürlich auch um die Frage, wie wir diese öffentlichen Investitionen in Klimaschutz oder die öffentliche Unterstützung von privaten Investitionen in Klimaschutz, wie man diese finanzieren kann. Weil ja, dafür brauchen wir heute eine beträchtliche Anzahl an Mitteln. Aber wir wissen, wenn wir heute investieren, ist es immer noch günstiger, als wenn wir diese Probleme so laufen lassen und wenn unsere Kinder und Enkel diese Lasten dann tragen müssen. Also zusammengefasst, uns geht es um die Spielregeln der Marktwirtschaft. Wir wollen, dass die Marktwirtschaft zu einem sozial gerechten Wohlstand führt, und zwar innerhalb der ökologischen Grenzen des Planeten. Das ist so der ökologische Aspekt, der da reinkommt durch unsere Arbeit.
Das ist ja dann genau das, was wir auch meinen, wenn wir sagen, es soll jugendgerecht sein. Also da steckt ja das Wort gerecht drin, und Gerechtigkeit ist ja nicht heute sozusagen ganz viel zu verprassen, in dem Fall viel CO2 und andere Treibhausgase in die Luft zu verprassen, und dann sollen kommende Generationen eben gucken, wie sie damit klarkommen. Das heißt, dieser ökologische Faktor ist ganz stark in eurem Fokus, weil er einfach so ein starker Wirtschaftsfaktor sein müsste jetzt schon. Ist es denn, also wie würdest du das beurteilen? Ist die Finanzpolitik oder ist die Wirtschaftspolitik, wenn man sich diesen Faktor rauspickt, überhaupt jugendgerecht?
Ja, das ist eine sehr, sehr große Frage, wo ich auch finde, das ist schwer, das so allgemein zu beantworten. Aber du hast ganz am Anfang schon so ein, ich weiß nicht, ob es ein Grundproblem ist, aber eine ganz grundsätzliche Herausforderung angesprochen. Und das ist, wir leben in einer stark alternden Gesellschaft. Die Wahlen werden vor allem von den Generationen über 50, über 60 entschieden. Und deshalb ist es jetzt auch aus rein demokratischer Sicht überhaupt kein Wunder, dass die Politik dieser Regierung jetzt eher eine Gegenwarts- als eine Zukunftsorientierung hat, um das mal so zu formulieren. Und dass sie so eine Tendenz hat, die Zukunft und diese Kosten des heute nicht oder heute zu wenig Handelns, dass sie diese Kosten vergisst oder sehr viel niedriger einschätzt. Und das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Herausforderung für Jugendgerechtigkeit. Und das gilt einerseits in dieser ökologischen Dimension, über die wir häufig sprechen, aber das gilt natürlich auch mit Blick auf die Frage, können wir und wie lange können wir unseren Sozialstaat, unser Gemeinwesen unter den Bedingungen der demografischen Entwicklung weiterfinanzieren? Da gibt es tatsächlich so einen Expertenbericht der Bundesregierung, das ist der Tragfähigkeitsbericht des Finanzministeriums, und der versucht so mehrere Jahrzehnte in die Zukunft zu schauen. Wie altern wir? Wie viele Leute zahlen ein? Wie entwickeln sich die Gesundheitskosten? Etc. etc. Und wie lange können wir unser System so finanzieren? Was interessant ist an diesem Tragfähigkeitsbericht ist, der sagt auf einer Seite in einem Kapitel, neben der demografischen Entwicklung ist der Klimawandel eine riesige Herausforderung auch für unsere öffentlichen Finanzen und auch für unsere Fähigkeit, unser Gemeinwesen, den Bundeshaushalt, die Länderhaushalte und so weiter und so fort zu finanzieren. Und gleichzeitig ist dieser Tragfähigkeitsbericht bisher noch auf dem ökologischen Auge blind. Die sagen, wir wissen, dass das ein riesengroßes Thema ist, aber wir können das überhaupt nicht quantifizieren. Wir können nicht in die Zukunft schauen und das so richtig abschätzen und können das heute noch nicht einpreisen. Wenn man sich einmal das Jahr 2021 rauspickt, da haben wir ein weiteres Sondervermögen beschlossen, kurz vor der Wahl, damals noch unter Kanzlerin Merkel und mit Finanzminister Olaf Scholz. Da wurden 30 Milliarden Euro beschlossen für das Sondervermögen Aufbauhilfe 2021. Das war die Flut im Ahrtal und anderen Regionen. Ein paar Jahre vorher, 2014, hatten wir ein weiteres Sondervermögen, Aufbauhilfe. Da gab es ein riesiges Elbe-Hochwasser, 8 Milliarden Euro. Also wir sehen da schon, da berappen wir auch riesige Mengen an öffentlichem Geld von Bund und Ländern nur für die Beseitigung der Schäden durch Extremwetterereignisse. Und da gibt es jetzt eine ganz, ganz große wissenschaftliche Diskussion in der sogenannten Attributionsforschung, wie viel jetzt diese Extremwetterereignisse genau mit den Klimaveränderungen zu tun haben. Wir wissen aber, die werden häufiger und sie werden heftiger im Durchschnitt. Das heißt, die Gefahr besteht, dass die häufiger werden und im Interesse von Jugendgerechtigkeit und Generationengerechtigkeit ist es in unserem ökonomischen, ökologischen Gerechtigkeitsinteresse, diese Klimafolgekosten so gering wie möglich zu halten und die nicht explodieren zu lassen, weil wir Kipppunkte im Erdsystem überschreiten, weil wir den Klimawandel einfach so fortlaufen lassen. Jedes Zehntel Grad an weniger Erderwärmung zählt und macht da einen großen Unterschied.
Und würdest du sagen, es gibt irgendjemand in der aktuellen Regierung, der das so auf dem Schirm hat und vorantreibt? Oder ist es tatsächlich so, dass das erstmal die Anzeichen auf Stillstand stehen?
Naja, eine Regierung besteht ja aus sehr, sehr vielen unterschiedlichen Akteuren und die sind auch nicht immer frei, wie sie streiten agieren.
Auch, ne?
Die streiten auch. Und ich glaube, ein riesiges Problem ist, dass über diese Herausforderungen des Klimawandels und der damit verbundenen Kosten sehr parteipolitisch diskutiert wurde in den letzten Jahren oder wird. Das war meines Erachtens nach vor 10, 15 Jahren nicht so eine politisch aufgeheizte Debatte. Uns fehlt zu ganz vielen dieser Aspekte tatsächlich noch eine bessere Datengrundlage. Nicht zu der Frage, ob der Klimawandel oder die Klimaveränderung durch den Menschen ausgelöst werden. Da gibt es genügend wissenschaftliche Evidenz, die uns auch seit fast 20 Jahren sagt, es ist sehr viel günstiger, heute entschlossen in den Klimaschutz zu investieren, als auf diese Klimafolgekosten zu warten. Da gibt es ganz, ganz große Sicherheit. Aber das, was ich vorhin meinte mit dieser Bericht der Bundesregierung, ist auf dem ökologischen Auge blind. Wir wissen nicht genau, wie viel diese Schäden jedes Jahr ausmachen. Und es passiert ja auch nicht jedes Jahr. Und die Trockenheit, die wir jetzt über die letzten Jahre gesehen haben und die Ernteausfälle und zum Teil die Produktionsausfälle in der Industrie, weil der Rhein gerade wieder nicht schiffbar ist und so weiter und so fort, das bekommen wir in den Medien mit. Aber wie viele 100 Millionen Euro an Steuermindereinnahmen das bedeutet, wie viele Milliarden Euro an Schäden an den Ökosystemen entstehen durch den Borkenkäfer, durch die Trockenheit in den Wäldern und so weiter und so fort. Dafür fehlen uns tatsächlich die genauen Daten. Das wissen wir nicht. Wir haben ganz häufig große Modelle, die zum Teil auch weit in die Zukunft schauen. Von den Rückversicherern der Munich Re und der Swiss Re, da gibt es so große Modelle, die für die weltweit berechnen, was jetzt 3 Grad Erderwärmung oder 3,5 Grad Erderwärmung auch ökonomisch bedeuten. Und das sind wirklich riesige, riesige, riesige Schäden. Da brauchen wir nicht über so die wirtschaftspolitischen Debatten, die sich häufig drehen um 0,2% mehr Wachstum pro Jahr. Wenn man sich da wirklich das mit einem ungebremsten Klimawandel vergleicht, dann zeigen all diese Studien, dass dieses entschiedene Investieren in Klimaschutz die ökonomisch, ökologisch und auch fiskalisch sinnvollere Strategie ist.
Ja, das heißt, dein Ansatz ist zu sagen, wir müssen in der Finanzplanung, in der Planung auch der Wirtschaft viel mehr noch Zahlen liefern oder viel mehr auch vielleicht wenigstens Prognosen, Schätzungen reichen ja auch manchmal. Und wir haben ja Erfahrungen in den vergangenen Jahren gesammelt. Du hast sie gerade genannt. Die Attributionsforschung kann ungefähr sagen, so ein Ereignis, was früher einmal im Jahrhundert kam, das kommt jetzt alle so und so viele Jahre. Also da kann man ja schätzen. Es macht keiner, habe ich dich da richtig verstanden? Zumindest jetzt nicht in einem politisch relevanten Sinne, sodass die Bundesregierung einen Bericht vorlegt oder vorgelegt bekommt, in dem steht, das sind eigentlich die Kosten, die auf uns zukommen.
Ja, es gibt so einzelne Berichte, gerade dieses Jahr 2021 und das Jahr 2018 zum Beispiel, die sind relativ gut mal beleuchtet worden. Aber das sind dann so einzelne Forschungsprojekte, die uns helfen zu verstehen, zumindest einen Teil der Kosten zu verstehen, wie hoch die tatsächlich sind. Aber wir sind zum Beispiel noch nicht so weit, dass diese Kosten im Rahmen der Haushaltsverhandlungen jetzt im Bundestag zum Beispiel mal diskutiert würden, dass man sagt, okay, wir beschließen hier Ausgaben in Höhe von 500 Milliarden Euro. Aber wir sehen zum Beispiel gar nicht, wir betrachten nicht das Verhältnis zu den ökologischen Schäden, die dann zum Beispiel dem gegenüberstehen. Also wir haben einfach eine enorme Komplexität der Themen. Wir reden ja auch die ganze Zeit gerade eben fast nur über Klimaschutz. Das ist auch wahrscheinlich das tagespolitisch drängendste Thema. Aber die Herausforderungen beim Naturschutz und der Finanzierung von Erhalt von Natur, Erhalt von Artenvielfalt und so weiter und so fort, die sind mal sicher genauso groß. Und das Thema ist wahrscheinlich noch komplexer, wenn wir unsere Ziele, die wir uns auf EU und auf internationaler Ebene gesetzt haben, ernst nehmen wollen. Und auch da haben wir wieder die Studien, die zeigen, dass ein Euro, der in Naturschutz investiert wird, ein Vielfaches an ökonomischen Nutzen produziert, weil wir neue Produkte entwickeln, die von der Artenvielfalt profitieren, weil wir natürlichen Klimaschutz betreiben können mit Wäldern und Mooren, weil wir vom Hochwasserschutz profitieren durch Natur und so weiter und so fort. Aber wir haben halt einerseits diese enorme Komplexität der Themen. Wir haben auf der anderen Seite dieses, ich würde mal sagen, parteipolitische Aufheizen. Wir sehen das ja auch gerade eben, dass von einigen Akteuren auch aus der Bundesregierung so vorsichtig zumindest die Klimaschutzziele, die über das letzte Jahrzehnt eigentlich Konsens waren, dass die hinterfragt werden. Schiebt man sie 5 Jahre nach hinten, korrigiert man den Grad an Dekarbonisierung ein bisschen nach unten. Also da sägen jetzt auch schon wieder einige an diesen Zielmarken.
Wenn man dir so zuhört, hat man das Gefühl, es gibt einfach wahnsinnig viel auch zu tun. Du sagtest gerade, es gibt auch Töpfe und Geldtöpfe, die zur Verfügung gestellt werden, um etwas zu tun. Und vorhin hast du kurz auch schon den Klima- und Transformationsfonds angesprochen. Kannst du kurz erklären, der ist ja noch unter der Ampelregierung eingeführt worden, nicht von der jetzigen, aber was war da die Idee?
Der ist sogar viel früher eingeführt worden, unter Kanzlerin Merkel. Der hieß er nur anders, der hieß der Energie- und Klimafonds, der ist dann unter der Ampel deutlich ausgeweitet worden und in Klima- und Transformationsfonds umbenannt worden. Die Idee dahinter ist, dass wir die verschiedenen Einnahmen aus der CO2-Bepreisung, also wir haben ja einen europäischen Emissionshandel, wo vor allem die Energiewirtschaft und die Industrie Emissionszertifikate erwerben, und wir haben eine CO2-Bepreisung im Verkehr und im Gebäudesektor in Deutschland. Diese Einnahmen fließen in den Klima- und Transformationsfonds. In den letzten Jahren kamen dann häufiger noch Einnahmen aus oder Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt dazu und Rücklagen. Und was jetzt dieses Jahr beschlossen wurde, wo die Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt weggefallen sind, gibt es jetzt einen Zuschuss aus dem neu beschlossenen Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität. Im Klima- und Transformationsfonds sind auch sehr viele andere Ausgaben, wo es zum Beispiel um die Entlastung der energieintensiven Industrie geht und die Entlastung von BürgerInnen bei den Gas- und bei den Strompreisen. Also es ist nicht so, dass dann nur in Klimaschutz investiert werden würde. Das fänden einige in unserer Think-Tank-Welt und in der ökonomischen Zunft sicher sinnvoll. Du hast ja wahrscheinlich auch über die letzten Jahre immer wieder die Diskussion mitbekommen, es soll ein Klimageld geben. Da sind sich alle irgendwie einig, aber keiner kann genau sagen, wo die Mittel dafür herkommen sollen. Und das ist auch so eine Komponente, die immer wieder in dem Klima- und Transformationsfonds gesehen wird, ist aktuell nicht drin. Aber die Idee ist, wir haben verschiedene Einnahmen, um in Klimaschutz und Klimapolitik zu investieren.
Wäre es eine Möglichkeit, diese Einnahmen zu erhöhen? Weil ihr sagt ja, man muss ja die Dinge, die schlecht sind, bepreisen. Also stelle ich mir jetzt so vor, wenn die Bundesregierung das so machen würde, wie ihr sagt, dann hat sie ja höhere Einnahmen und kann dann mehr in diesen Klima- und Transformationsfonds reingeben und dann auch wieder mehr fördern, also die energetische Wende zum Beispiel, aber auch sowas wie das Klimageld, oder? Was dann wieder sozialer wäre.
Genau, das wäre eine Option. Die Option ist zum Beispiel genommen beim europäischen Emissionshandel, weil sich da die Preise an dem Auktionsmarkt bilden. Wir haben das jetzt auch gesehen, da sind die Preise im letzten Jahr deutlich zurückgegangen. Dementsprechend sind auch die Einnahmen aus dieser Quelle deutlich zurückgegangen in den letzten Jahren. Die Einnahmen aus dem sogenannten BERG, das heißt der CO2-Bepreisung von Gebäuden und dem Verkehrssektor in Deutschland, die sind relativ stabil, beziehungsweise die steigen leicht. Da gibt es so einen politisch festgelegten Wachstumspfad über die nächsten Jahre. Also diese Einnahmen steigen. Also die steigen einerseits halt, weil dieser Preis pro Tonne CO2 hochgeht, und die steigen aber auch, weil die Emissionen halt nicht schnell genug sinken. Oder also dieses, das ist so ein careful what you wish for Moment, weil ein Rückgang der Einnahmen auch damit zu tun hat, dass wir mehr Klimaschutz betreiben und weniger Treibhausgase emittieren in diesen unterschiedlichen Sektoren. Also es ist so ein bisschen zwiespältiges Feld, und in der Volkswirtschaft gibt es viele Debatten darüber, welcher Preis jetzt in welchem Sektor effizient ist und das richtige Preisniveau ist. Also wenn du dir die Preise pro Tonne CO2 anschaust im europäischen Emissionshandel und in dem deutschen BERG, da wirst du sehen, die sind nicht gleich.
Wie hoch sind die jeweils?
Die sind so um die, also der europäische Emissionshandel, der war vor ein, zwei Jahren noch so bei 90 Euro und ist jetzt so auf 70 Euro runtergegangen, und der BERG ist es ein bisschen drunter. Und die letzte Einnahmequelle, die Zuweisung aus dem Sondervermögen, was wir jetzt neu beschlossen haben, die ist grundsätzlich jedes Jahr 10 Milliarden Euro über 10 Jahre. Also das ist so eine festgelegte, nach einer sehr politischen Logik, jedes Jahr dasselbe festgelegte Zahl. Und das ist auch wieder etwas, wo ich als Ökonom und auch jemand, der sich mal mit Transformation und transformativem Wandel beschäftigt hat, auch sagt, das ist eigentlich auch nur bedingt sinnvoll. Das spricht halt so der Gedanken draus, jedes Jahr dasselbe, dann ist das Geld gerecht verteilt. Aber wenn man sagt, das Ziel des Klima- und Transformationsfonds ist, besser heute als morgen in mehr Klimaschutz zu investieren, dann wäre so ein sogenanntes Frontloading, das heißt, heute in der Gegenwart mehr zu investieren, damit man später nicht mehr so viel investieren muss, eigentlich sinnvoller. Aber wir wissen alle, dass, und die schwarz-rote Regierung erntet ja auch gerade sehr viel Skepsis für ihren Umgang mit diesen zusätzlichen Geldern. Ja, das ist ein schwieriger Abwägungsprozess zwischen dem, was in der Theorie und für das Klima vielleicht optimal wäre und was so einer politischen Realität oder einer politischen Logik entspricht.
Das ist tatsächlich das eine, also die Einnahmenseite, dass man die jetzt steigern müsste, um dann später nicht mehr ganz so viel bezahlen zu müssen, wäre ja auch jugendgerecht tatsächlich an der Stelle. Eine andere Forderung, die du vorhin kurz angerissen hast, ist die Ausgabenseite, denn wir geben ja auch sehr viel Geld aus in Form von Subventionen, die klimaschädliche Praktiken fördern. Das häufigste Beispiel, was genannt wird, ist die Pendlerpauschale, aber es gibt ja auch diverse Agrarsubventionen, die jetzt nicht gerade klimafreundlich sind. Und ich höre da oft die Forderung, die einfach alle zu streichen. Was vielleicht in der Maximalforderung sehr effektiv wäre, aber natürlich umso mehr Menschen verschreckt. Was sagst du, was wäre da sinnvoll? Was wäre ein guter Umgang mit diesen Subventionen?
Eine meiner ersten Studien, die ich nach meinem Studium geschrieben habe, war genau zu dieser Frage. Also soweit ich weiß, gibt es genau ein Beispiel, wenn die Leute, die sagen, einfach alle streichen. Wenn man sie dann fragt, hat das denn schon mal jemand gemacht? Dann sagen sie, ja, Neuseeland in den späten 80er Jahren in der Landwirtschaft.
Das ist lange her.
Aber das verkennt so ein bisschen, dass Neuseeland da komplett mit dem Rücken an der Wand stand und das sehr, 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 sehr besondere Bedingungen waren. Wir arbeiten jedes Jahr in mehreren Projekten zu der Frage, wie können wir die vielen Subventionen, die umwelt- und klimaschädlich wirken, wie können wir die reformieren? Ich würde auch sagen, ja, das wäre ein wünschenswertes Ziel, die zu streichen. Die G7, die G20, die Staatenverbünde, die beschließen seit 15 Jahren fast wortwörtlich gleich jedes Jahr aufs Neue dieses Ziel. Wir wollen die Fossil Fuel Subsidies, Subventionen für fossile Energien, abbauen. Auf EU-Ebene genau dasselbe. Auf EU-Ebene läuft so in 2 Monaten wieder mal eine Frist ab für die Reform klimaschädlicher Subventionen. Und wir gucken uns alle dann mal betreten an und merken so, es ist wenig bis nichts passiert. Und wenn wir so ein reichliches Jahr zurückdenken, da hat ja mal die Ampel unter einem großen haushaltspolitischen Druck versucht, mal eine dieser umweltschädlichen Subventionen, das Agrardieselprivileg der Landwirtschaft, zurückzudrehen. Die haben dann
Waren in Berlin sehr viele Traktoren.
Genau, da sollten Subventionen in Höhe von 500 Millionen Euro abgebaut werden über 3 Jahre. Das ist ein relativ geringes Subventionsvolumen, aber das trifft halt eine ganz spezielle Gruppe und diese ganz spezielle Gruppe stand dann mit ihren vielen tausend Traktoren auf dem 17. Juni vorm Brandenburger Tor und es gab natürlich ein riesiges öffentliches und Medienecho und jetzt sehen wir, die aktuelle schwarz-rote Regierung will genau diese Steuervergünstigung, diese Subvention wieder einführen und das ist einfach schwierig, weil das die ganzen negativen Aspekte die zukünftigen Generationen und so weiter und so fort betreffen, die ignoriert diese Debatte halt wieder, sondern Politik kümmert sich dann wieder um ein Partikularinteresse, in dem Fall die Landwirte und Landwirtinnen in Deutschland. Und ich will gar nicht sagen, dass jetzt dieser Einzelfall irgendwie besonders wäre, aber das ist so sinnbildlich dafür, dass wir es als Gesellschaft oder als Politik zum Teil nicht schaffen, solche Steuervergünstigungen, die über Jahrzehnte existieren. Ich kann dir ein Beispiel nennen. Da gibt es eine Subvention, die ist über 100 Jahre alt und wirkt umweltschädlich und so weiter und so fort. Und wir kriegen es nicht hin. Und das ist, ich finde, ein gutes Bild ist Sisyphos, der mit einer Eisenkugel am Berg steht und versucht, diesen Gipfel zu erklimmen. Das ist so, wir als Gesellschaft auf dem Weg zu einer dekarbonisierten Wirtschaftsweise oder einer dekarbonisierten Lebensweise, die ein Teil von im Einklang mit den planetaren Grenzen leben. Das sind wir. Sisyphos, der da versucht, diesen steilen Berg hochzuklimmen. Und wir binden uns diese schwere Eisenkugel an den Fuß. Und wir wissen es, dass diese Eisenkugel da ist. Und wir sind trotzdem nicht in der Lage, irgendwie die Eisenkugel auch nur kleiner zu machen.
Sagst du noch, welche Subvention das ist, die schon über 100 Jahre alt ist?
Es ist an alle Jungbäuerinnen und Jungbauern. Das ist die Kfz-Steuerbefreiung von landwirtschaftlichen Zugmaschinen und Anhängern. Das ist so eine ähnliche Größenordnung. 490 Millionen Euro für die Nerds. Paragraph 3, Nummer 7, Kraftfahrzeugsteuergesetz. Das ist so ein typisches Beispiel für so diese Fachidiotenarbeit, die wir häufig machen, langweilige Texte nach Zahlen zu durchsuchen und Zahlen zu analysieren. Aber uns geht es halt darum, ne? Das ist Teil dieser Eisenkugel an unserem Fuß. Und wenn wir uns davon befreien könnten, mir geht es nicht darum, diese 490 Millionen Euro pro Jahr den Landwirtinnen und Landwirten nicht zu gönnen oder das denen wegzunehmen oder das denen zu streichen. Aber wenn wir die unterstützen, mehr Naturschutz zu betreiben, diese 490 Millionen Euro durch eine andere Art von Landwirtschaft, eine naturverträglichere Landwirtschaft zu verdienen, dann wäre das sehr viel sinnvoller.
Das ist eigentlich eine ganz gute Idee, zu sagen, wir nehmen nicht allen nur einfach irgendwas weg, gerade jetzt bei den Subventionen, sondern wir gucken, was könnten wir denn damit Besseres tun, dass diese Leute selbst ja auch einfach eine Zukunft haben, ne?
Genau. Also es geht ja nicht darum, jemanden sein ökonomisches Einkommen und seine Lebensgrundlage. Wir wollen ja auch weiter eine Landwirtschaft haben. Wir wollen gesunde Lebensmittel und so weiter und so fort. Und da ist die Frage immer nach dem Wie. Und deshalb, ich hatte ja am Anfang gesagt, dass das, was uns umtreibt, ist die Frage, wie wir die Spielregeln der Marktwirtschaft umgestalten. Und gerade in diesem Landwirtschaftsbereich und mit den Brüsseler Milliarden aus der landwirtschaftlichen Förderung, da lenkt die Politik schon relativ stark, aber sie lenkt nicht notwendigerweise in Richtung Nachhaltigkeit.
Wenn du jetzt eine Vision entwerfen dürftest, was du ja wahrscheinlich jeden Tag in deinem Job machst, wie eine Zukunft aussehen sollte und die dann hoffentlich auch wahr wird, wie wäre denn dann eine Finanzpolitik, die dann auch jugendgerecht ist? Was sind so die zentralen Bausteine davon?
Ja, das ist eine riesengroße Frage. Ich hatte ja in meiner Zeit in der Wissenschaftskommunikation durfte ich für das Futurium arbeiten und da so ein bisschen in die Zukunft schauen und mit dem Bundesumweltministerium auch mal so eine 2050-Vision entwerfen. Und ich glaube, wovon wir uns im 21. Jahrhundert, wo wir wirklich tief drin sind, lösen sollten, ist so ein bisschen dieses 20. Jahrhundert-Denken von der Staat kann top-down alles regeln. Das ist nicht sinnvoll. Das ist technologisch nicht sinnvoll. Das ist kulturell nicht sinnvoll. Da gibt es viele Innovationen, auf die man nicht kommen würde in so einer Top-Down-Logik. Aber es gibt natürlich auch in der Zukunft den Bedarf, ein Gemeinwesen zu finanzieren. Soziale Gerechtigkeit, Krankenversicherung, Rentensystem, Bildungsgerechtigkeit für alle. Ich glaube, das sind ganz, ganz elementare und dauerhafte Handlungsfelder. Und auch wenn der Staat nicht alles top-down steuern kann und auch nicht sollte, dann brauchen wir, glaube ich, schon ein Gemeinwesen, was handlungsfähig ist und Wandel in eine richtige Richtung unterstützen kann, indem man Experimentierräume schafft, indem man Grundlagenforschung und Pilotprojekte initiiert, um diesem Wandel in Richtung Klimaneutralität, in Richtung Digitalisierung, in Richtung ressourcenleichterem Wirtschaften und Produzieren und so weiter und so fort, indem man den Wandel in diese Richtung unterstützt. Und dafür braucht der Staat auch Geld. Und wir sehen das ja auch in der Debatte jetzt um dieses Sondervermögen. Da haben auch sehr viele industriepolitische Akteure gesagt, nein, da muss auch der Staat ein Teil der Lösung sein. Es geht nicht nur um private Investitionen in diesen Bereichen, sondern es geht um das Zusammenspiel von öffentlichen und privaten Investitionen.
Das heißt, du legst dich gerade ja wahrscheinlich deswegen nicht fest, weil die Idee ist, wenn ich das richtig verstanden habe, dass wir uns trauen müssen, neue Wege zu gehen und auch was zu entwerfen, was wir uns jetzt vielleicht noch gar nicht vorstellen können.
Ja, ich glaube, das ist, wir sehen das ja tagtäglich in unserer Welt, wie schnell technologische Entwicklung geworden ist. Gott, ich klinge wie ein furchtbar alter Mensch im Vergleich zu den Hörerinnen und Hörern hier. Bin ich das vielleicht inzwischen auch schon, aber wir leben einfach in einer Welt, die so komplex ist. Das kann man nicht zentral steuern. Das ist der Kern von, sorry, das ist jetzt wieder Wissenschaft, aber wenn man so Transformationswissenschaft und Karl Polanyi, die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert liest, dann bekommt man da eine Erzählung von ganz, ganz viel Wandel in relativ kurzer Zeit. Innerhalb von 30 Jahren hat sich Berlin von Grund auf verändert. Ganz viele Leute sind hergezogen, komplett neue Technologien. Ein Sozialsystem ist auf einmal entstanden. Kulturell hat sich ganz viel getan. Technologisch hat sich ganz viel getan. Ganz viele Innovationen in der Medizin und so weiter und so fort. Und das sind Prozesse, die heute, glaube ich, auch stattfinden und die man überhaupt nicht top-down steuern kann, sondern man kann versuchen, zum Beispiel über ökonomische Instrumente, Spielregeln der Marktwirtschaft, denen eine Richtung zu geben. Das ist das, was uns antreibt.
Wunderbar, damit sind wir in einem schönen Kreis wieder am Anfang gelandet, dass wir steuern, also steuern, steuern heißt das ja immer so schön, mit steuern kann man steuern, Das heißt, worauf es ankommt oder was der Staat tun kann, ist zu sagen, wir wollen, dass es eher in eine ökologisch-soziale Zukunft geht und nicht so sehr in der Vergangenheit beharrt. Und das sollte er auch tun. Aber ansonsten vielleicht auch mehr Freiheit für Kommunen, für Organisationen vor Ort, die sich um Dinge kümmern. Oder eben natürlich auch die freie Wirtschaft, die sich ja auch bestimmter Probleme annehmen wird. Möchtest du noch irgendwas sagen? Irgendein Schlusswort?
Ja, ich glaube, das eine Wort, was ich mir noch notiert habe, wäre so Berufskrankheit, zumindest von mir, ist, dass wir häufig über Zahlen und Probleme und so weiter und so fort sprechen und dann häufig das den Kern irgendwie vergessen und warum wir etwas tun und die Emotionen vergessen und das häufig unter den Tisch fällt. Ne? Wir reden über, bei Klimapolitik reden wir immer über, das müssen wir jetzt machen. Wir müssen bis 2030.
Sonst wird es ganz schlimm.
Nee. Ne? Ja. Genau, das ist ganz schlimm. Ich glaube, das, was wir halt nicht auf dem Schirm haben, ist, was wir dadurch gewinnen und dass wir auch schon echt einiges geschafft haben und dass wir Emotionen, positive Emotionen brauchen, um Menschen auch mitzunehmen, kommunikativ mitzunehmen und auch zu verstehen, warum diese Instrumente, über die wir jetzt immer sprechen, ne, warum die eigentlich sinnvoll sind. Die sind im Interesse von sozialer Gerechtigkeit und Generationengerechtigkeit und so weiter und so fort. Das ist wichtig und es ist wir als so ein Think Tank, der immer mal wieder langweilige Papiere schreibt, die sind wichtig und wir wissen schon, dass das auch gelesen wird, aber es ist mindestens genauso wichtig, auf die Straße zu gehen, sich einzumischen in die politischen Diskussionen, Dinge einzufordern. Je nachdem, wie alt die Hörerinnen und Hörer sind, waren vielleicht einige 2019 dabei, als insbesondere junge Menschen in diesem Land die Regierung Merkel angetrieben haben zur Einführung eines CO2-Preises. Ne? Das war eine vollkommen andere Debatte, als in der wir hier sind. Und ich bin ja auch die 15 Jahre vorher auf die Straße gegangen für Klimaschutz, aber wir hatten nicht annähernd dieses Echo und wurden nicht annähernd so sehr in der Politik gehört, wie 2019 die jungen Menschen rund um Fridays for Future herum. Und das haben sie, glaube ich, geschafft, weil sie auch Emotionen damit reingebracht haben und laut waren. Das finde ich ganz wichtig. Das darf man bei all diesen drögen Themen, über die wir heute gesprochen haben, nicht vergessen. So, warum machen wir das? Warum zermartern wir uns den Kopf und streiten uns mit anderen Leuten darüber? Weil es bringt etwas. Und ich hatte mir notiert, es gibt einen amerikanischen Autor, den ich ganz, ganz toll fand, der so mich in diese ökologischen Fragen gebracht hat. Das ist Paul Hawken und der hat vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben, ist bestimmt schon 10 Jahre alt, Blast Unrest, How the Largest Movement in the World Came into Being and Why No One Saw It Coming. Und die Erzählung, die er da drin macht, ist, wir haben tausende ökologische Herausforderungen, aber es gibt Millionen Menschen und Millionen Organisationen weltweit, die jeden Tag daran arbeiten, ein gutes Leben für alle innerhalb der planetaren Grenzen möglich zu machen. Und das ist, glaube ich, so der Kern, der uns antreiben sollte, dieses Ziel.
Holger Bär, vielen herzlichen Dank.
Danke dir.
Das war Transfer Talks. Danke, dass ihr zugehört habt. Infos zu unserem Gast Holger Bär und zu seiner Arbeit findet ihr in den Shownotes, also schaut da gerne mal rein. Und wenn ihr euch für jugendgerechte Politik interessiert, dann findet ihr weitere Infos, News und auch Debatten auf jugendgerecht.de. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert natürlich diesen Podcast, dann kriegt ihr auch die nächsten Folgen direkt in euren Podcatcher. Und wenn ihr mögt, dann gebt uns gern, wo immer ihr den Podcast gerade hört, eine gute Bewertung. Teilt die Folge mit euren Freunden, Kolleginnen oder auch auf Social Media. Die Arbeitsstelle Eigenständige Jugendpolitik, die diesen Podcast herausgibt, ist ein Projekt der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, kurz AGJ, und wird gefördert im Rahmen der Jugendstrategie der Bundesregierung vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundes. Am Mikrofon war Katrin Rönicke. Bis zum nächsten Mal.